So, wieder der erste Johannesbrief. Da geht's weiter. Wer den Sohn hat, so habe ich das überschrieben. Aber ich fange mal mit einem ganz anderen Thema an. Ihr kennt alle ziemlich sicher die Geschichte der Arche. Ne? In grauer Vorzeit, zu Beginn der Menschheitsgeschichte, hatten sich die Menschen immer weiter von Gott entfernt. Sie lebten ohne jede Regel. Man könnte auch sagen, sie nahmen sich alle Freiheit. Sie waren verdorben und boshaft. Und weil das immer mehr zunahm, entschied Gott, die Menschheit zu vernichten. Bis auf eine Familie und jene Menge Tiere. Er befahl Noah, ein Schiff zu bauen, um die Flut zu überleben. Und als das Schiff fertig war, kam die Flut. Wer durfte auf dieses Schiff? Natürlich alle Tiere, die kamen, ihr wisst, paarweise und so weiter. Aber welche Menschen durften aufs Schiff? Alle die, die zur Familie gehörten. Und Noah wusste ganz genau, wer zur Familie gehört und wer nicht. Alle die, die zur Familie gehörten. Und diese Geschichte ist ein Hinweis darauf, wie es am Ende der Zeit sein wird, am Ende der Menschheitsgeschichte. Dies war der Anfang oder im Anfang der Menschheitsgeschichte. Am Ende der Menschheitsgeschichte wird es ähnlich sein. Es wird einen Retter geben und nur der zur Familie gehört, wird gerettet. Und wer gehört zur Familie? Das ist die Frage. Und jetzt bin ich wieder beim ersten Johannesbrief. Johannes gibt dazu eine klare Antwort im 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Jesus ist sozusagen die Arche. Wer sich ihm anvertraut, der wird gerettet. Nichts anderes meint der Ausdruck Christus. Christus heißt Retter, Erlöser. Ja, das ist, Jesus ist der Name Jesus ist der Inbegriff für Rettung und Erlösung. Er ist der Retter und Erlöser. Und jeder, der sich Jesus anvertraut und ihn einlädt in sein Leben, der wird von neuem geboren, von Gott. Und der gehört zur Familie. Ja? Wenn jemand geboren wird in die Familie hinein, dann gehört er zur Familie. Und genau das ist die Voraussetzung. In einer gesunden Familie liebt man sich. Die Kinder, die Eltern und die Eltern, die Kinder. Das ist normal. In diesem Fall, Gott als Eltern, Gott steht für Vater und Mutter. Ja, der ist so vielfältig, das steht sogar in der Bibel tatsächlich drin. Er ist wie eine Mutter, er umsorgt uns wie eine Mutter, auch wenn er überwiegend in der Bibel als der Vater dargestellt wird und als Vater genannt wird, auch von Jesus selbst. Aber trotzdem, er ist genauso wie eine Mutter auch. Also bei ihm vereinigt sich beides. So, und wenn wir Gott lieben, dann lieben wir natürlich auch seine Kinder. Das ist eigentlich normal. Warum? Weil in jedem seiner Kinder etwas von Gott drin ist. Jeder hat einen Teil von ihm in uns. So, und deswegen lieben wir auch einander. Mal mehr oder weniger. Ja, ist leider so. Aber das ist das Normale. Wir lieben auch unsere Geschwister normalerweise. Ja? Wir haben ein besonderes Verhältnis zu unseren Geschwistern. Wir lieben sie. So. Und bei Gott ist es so, die Familie, die ist riesig groß. Wir lieben ganz viele Menschen. Sollten sie eigentlich lieben, aber wir kennen nicht mal alle Menschen. Die Familie ist so groß, wir kennen nicht jeden. Weil sie sind überall auf der Welt verstreut. Jeder, der Jesus angenommen hat, ja, ist von neuem geboren, ist Kind Gottes geworden und die Familie ist auf der Welt riesig groß. Sie leben in verschiedensten Ländern, gehören den verschiedensten Kirchen an. Wir denken manchmal nur so, nur in Freikirchen gibt es Christen. Nee, in den verschiedensten, auch in den klassischen Kirchen gibt es Christen. Wir wissen nicht unbedingt genau wer, aber wir erkennen sie. Wenn wir sie kennenlernen, dann erkennen wir, ob da Christus drin ist oder nicht. So, was uns verbindet, und das ist das, was wir auch spüren, ist, dass Jesus innen drin ist. Jesus lebt in uns und das macht uns zu Kindern Gottes. Ich lese mal die nächste Bibelstelle, 1. Johannes 5, 2 bis 3. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Das ist ein Kennzeichen dafür, dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir die Gebote halten. Halten wir alle Gebote? Kriegst du das hin? Alle Gebote. Woher weiß ich, welche Gebote das alle sind? Gerade wenn ich gerade Ja gesagt habe zu Jesus, wenn ich anfange, dann kenne ich die doch alle gar nicht. Müsste ich die auswendig lernen? Nein, es geht nicht um den Buchstaben des Gesetzes. Wir müssen keine Gesetze auswendig lernen. Wir müssen die, im Grunde genommen sind es ganz wenige grundsätzliche Gebote. Die sind wirklich einfach. Liebe Gott, dich selbst und deinen Nächsten. Das reicht. Brauche ich nicht viel auswendig lernen. Das kriege ich so wirklich noch hin. Liebe Gott, dich selbst, das gehört auch dazu, weil ich, wenn ich mich selber nicht liebe, kann ich auch keinen anderen lieben. Und deinen Nächsten. Das sind die Gebote. Und wenn wir das mal wirklich runterbrechen, wenn wir in Liebe miteinander umgehen, dann halten wir die Gebote. Alle. Jakobus drückt das nochmal ein bisschen anders aus. In Jakobus 4, Vers 17. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Wenn du Gutes weißt, jemandem zu tun und tust es nicht, ganz bewusst, entscheidest dich dagegen, dann ist es Sünde. Also, wenn du siehst, du kannst jemandem was Gutes tun, dann tu es ihm. Dann bist du in den Geboten Gottes. Es ist also nicht kompliziert. Entschuldigt bitte. Ihr merkt, dass ich ein bisschen erkältet bin. Aber was ist, wenn ich unsicher bin? Es gibt ja manche Situationen, wo ich nicht ganz genau weiß, was soll ich tun? Wenn ich unsicher bin, was ist richtig, was ist falsch? Und da ist mir eingefallen, was machen denn kleine Kinder? Wenn die nicht genau wissen, was sie, ob das richtig ist, was sie jetzt tun oder nicht, dann gucken sie zu Mama oder zu Papa. Und sie sehen am Gesicht von Mama und Papa, ob sie das befürworten oder nicht. Wenn sie lächeln und nicken, dann ist alles gut. Und wenn sie einen traurigen Blick haben, dann ist das wohl nicht gut. Danke dir. Dann ist das nicht gut und dann sollten sie es lieber lassen. Aber wir wissen, wie das bei kleinen Kindern ist, oder? Wer schon mal welche gehabt hat, der weiß das. Sie machen das nicht immer. Sie hören da nicht immer drauf. Und das ist bei uns leider auch so. Aber eigentlich sollten wir da so von Herzen gerne das machen, was Papa sagt. Wenn Jesus mich traurig anguckt, ich möchte nicht, dass er traurig ist. Ich möchte, dass er sich freut über mich. Also halte ich die Gebote, also halte ich mich daran, was er mir sagt. So, wir können ihn fragen. Kein Problem. Eigentlich sollte es so sein, Kinder Gottes wollen so leben, wie Gott es gefällt. Wir kriegen das nicht immer hin. Oder ist das bei euch anders? Ist das nur bei mir so? Es könnte ja sein. Aber Kinder Gottes wollen so leben, wie es Gott gefällt. Und wir müssen uns immer wieder dazu entscheiden. Wir entscheiden uns manchmal dagegen. Und dann brauchen wir Vergebung. Dann müssen, ja, Jesus ist dann traurig. Und wenn wir ihm begegnen und er uns traurig anguckt, wie lange halten wir das aus? Und das zeigt, ob wir wirklich Kinder Gottes sind oder nicht. Das heißt nicht, wir machen immer alles richtig. Ganz bestimmt nicht. Aber wenn uns Jesus traurig anguckt, halten wir das aus. Und daran merkst du, ob du wirklich dran bist, ob du noch an Jesus dran bist oder nicht. Und ob du dich, wie du dich dann entscheidest, natürlich auch. So, wir können auch uns aus der Familie raus entfernen. Wir können uns von Jesus distanzieren. Wenn wir auf Dauer nicht das tun, was er will, dann ziehen wir uns aus der Familie raus. Gott will das nicht und er stößt uns auch nicht gleich raus. Er wirbt um uns. Er möchte gerne, dass wir drin sind. Denkt an den verlorenen Sohn. Wie lange hat er ausgehalten und der Sohn hat so viel daneben gehauen und so viel Mist gebaut. Und trotzdem nimmt er ihn mit offenen Armen wieder auf. Also er stößt uns nicht gleich weg. Er wirbt um uns. Und trotz alledem, wenn wir dabei bleiben, wenn er nicht zurückgekommen wäre, dann wäre er weggeblieben. Dann würde er nicht mehr zur Familie gehören. So, Kinder Gottes wollen, dass ihr Leben Gott gefällt. Und sie lassen sich nicht von der gottlosen Welt beeinflussen, auch wenn sie noch so verlockend ist. Das sollte so sein. Wie gesagt, ich weiß, wir schaffen das nicht immer. Und ich weiß, die Verlockungen in dieser Welt sind groß. Ja, sie strömen auf uns ein und ja, es bedarf einer Entscheidung, sich dagegen zu entscheiden. Aber wir wollen uns nicht von der gottlosen Welt beeinflussen lassen, sondern wirklich auf Gott schauen, dass wir Gott folgen. Und Johannes drückt das so aus in Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wodurch überwinden wir? Weil wir so kräftig sind, weil wir so stark sind? Nee, weil Jesus in uns ist. Nur deswegen. Wenn Jesus in uns ist, dann können wir uns immer auf ihn berufen, dann können wir immer sagen, Herr, hilf, ich schaff's nicht. Durch Jesus überwinden wir die Welt. Der Glaube an Jesus und die Beziehung zu Jesus, das macht uns stark. Das gibt uns die Kraft, die Welt überwinden. Und zudem, was heißt die Welt überwinden? Den Verlockungen zu widerstehen, uns nicht beeinflussen zu lassen, sondern wirklich das zu tun, was Gott will. Er hat uns seinen Geist gegeben, den Heiligen Geist, seine Kraft. Und wir sagen immer, Gott ist allmächtig, oder? Seine Kraft, seine Macht ist in uns, wenn wir den Heiligen Geist haben. Und dann haben wir Kraft. Wir müssen ihn nur in Anspruch nehmen. Der Heilige Geist macht das nicht automatisch. Wir müssen ihn schon bitten. Wir müssen ihn einladen, dass er das tut. Ja? In Vers 5, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Es gibt viele Menschen, die versuchen, sich gegen die Bosheit der Welt zu stellen. Es gibt viele gute Menschen, ja, die versuchen, die Welt zu retten und vieles tun, vieles Gutes. Aber wer kann den Verlockungen, dem Druck des Bösen widerstehen? Wer kann das auf Dauer? Viele haben gut angefangen und schlecht geendet, weil sie dem Druck und dem Bösen nicht widerstehen konnten. Da war irgendwann dann, was weiß ich, Geld oder sonst irgendwas, was sie verlockt hat und sie sind gescheitert. Niemand schafft das aus eigener Kraft, kein Mensch. Und wenn er noch so eine gute Persönlichkeit hat und noch so gut ist, niemand schafft das ohne Jesus. Wir brauchen den Erlöser. Der Erlöser erlöst uns vor dem Druck, vor dem Bösen in dieser Welt. Den brauchen wir dazu, sonst können wir das nicht überwinden. Aber wenn wir den haben, ja, dann können wir die Welt überwinden. Wie schön, wie gut. Woher weiß ich, dass Jesus echt ist? Oder ob es der richtige Jesus ist? Vielleicht drücke ich das mal so aus. Es gibt doch viele Erlöser. Ja, es treten viele Erlöser auf und versprechen viel. Woher weiß ich, welcher Jesus echt ist? Johannes gibt uns dazu auch klare Anweisungen in Vers 6. Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus Christus. Nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Diesen Vers habe ich zu Anfang nicht auf Anhieb verstanden. Mir war sehr wohl bewusst, für Wasser gibt es eine ganze Menge Deutungen, ja, für Blut auch. Ja, ich weiß, natürlich, Jesus ist am Kreuz gestorben, hat sein Blut vergossen, aber Blut könnte durchaus auch bedeuten, woher stammt er? Von wem ist er geboren? Ja, also es könnte durchaus auch die Geburt damit gemeint sein. Und was ist mit Wasser gemeint? Wasser in der Bibel hat die Bedeutung vom Geist. Ja? Eva hat vorhin von Synonymen des Heiligen Geistes gesprochen. So, und Wasser ist auch ein Synonym für den Heiligen Geist. Aber Wasser steht auch für Taufe. Also was ist hier gemeint? Also, und ich habe tatsächlich mich mal schlau gemacht in Kommentaren und habe nochmal gebetet darüber. Und was ist hier eigentlich gemeint? So. Ich bin zu dem Schluss gekommen. Ich sage es ganz einfach mal so. Ihr dürft gerne noch mal beten, wenn ihr zu einem anderen Schluss kommt. Gerne. Ich sage noch mal, wie ich es ganz zu Anfang dachte. Das mit dem Blut, habe ich gedacht, ist die Geburt Jesu mit gemeint. Und zwar deswegen, weil Jesus als Mensch geboren ist. Blut steht für Leben. Ja? Und er ist tatsächlich in das menschliche Leben, er ist richtig Mensch geworden. So, und da habe ich gedacht, so, das steht, deswegen steht da Blut. Ja? Er hat richtig Fleisch und Blut gehabt und genau daran ist er hineingeboren. So. Aber macht ihn das schon zum Retter, dass er Mensch geworden ist? Nee. Ja, er ist Mensch geworden, er war Gottes Sohn. Nee, ist immer noch Gottes Sohn, keine Frage. Er ist Mensch geworden, aber das macht ihn noch nicht zum Retter. Und hier geht es um Retter. Hier geht es darum, wer ist der Erlöser? Wer ist der wahre Christus? Darum geht es hier, denn das muss, wir wollen ja nicht irgendeinen Jesus haben, der Mensch geworden ist, sondern wir wollen den Erlöser, wirklich den Christus haben. So, und dass er Mensch geworden ist, weist ihn noch nicht als den Christus, den Erlöser aus. Also muss es was anderes sein. So, und der Beginn seines Dienstes fängt mit seiner Taufe an. Als er zu Johannes gekommen ist, zu Johannes dem Täufer, lässt er sich von Johannes taufen. Ich sage immer beim Taufunterricht, hätte Jesus das nötig gehabt, sich taufen zu lassen? Die Taufe stand dafür, ich liefere mich Gott aus, ich unterstelle mich Gott. Und ich bin mir bewusst, ich brauche Gott. Ohne Gott komme ich nicht klar. Ich möchte wieder zurück zu Gott. Das heißt, das bedeutet die Taufe. Und ich bin mir meiner Schuld bewusst. Ja, ich habe gesündigt und ich brauche Vergebung. Dafür steht die Taufe. Ja, ich bitte Gott um Vergebung, auch meiner Schuld. So, hat Jesus das nötig? Jesus ist als Gottes Sohn zwar Mensch geworden, aber nie sündig gewesen. Er hat nie gesündigt. Also hätte er die Taufe gar nicht nötig gehabt. Aber er sagt, ich will als Mensch mich unter die Last des Menschen stellen. Ich stelle mich auch unter die Schuld der Menschen. Ich stelle mich auf die gleiche Stufe. Ich bin Mensch und stelle mich darunter. Und ich bekenne damit, ich unterstelle mich auch Gott und sage, ich brauche ihn. Und ich bin ihm gehorsam. So, das ist der Beginn seines Dienstes und das weist ihn als Erlöser aus. Wenn er sich nicht unter die Schuld der Menschen gestellt hätte, dann hätte er die Schuld der Menschen auch nicht wegnehmen können. So, das weist ihn als Erlöser aus, seine Taufe. Und was sagt Gott nach der Taufe? Da kommt eine Taube und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Also Gott bestätigt das, dass Jesus sein Sohn ist. Und dann am Ende seiner Dienstzeit geht er ans Kreuz, lässt sich kreuzigen. Um uns das nochmal ganz bewusst zu machen, er war nicht in der Gewalt der Römer, beziehungsweise Die Römer hatten keine Gewalt über ihn. Ich drücke das mal lieber so aus. Und auch nicht der Hass der Pharisäer hat ihn ans Kreuz gebracht. Das ist zwar so, wie wir das lesen, dass die Pharisäer ihn angeklagt haben und ihn dann den Römern übereignet haben und die Römer ihn dann gekreuzigt haben, aber er hätte jederzeit aussteigen können. Er hätte jederzeit, das sagt er ja selber, ich könnte mir eine Legion Engel von meinem Vater rufen und ich könnte sofort aussteigen. Ihr habt keine Macht über mich. Er ist freiwillig gegangen. Er ist freiwillig ans Kreuz gegangen, um die Schuld der Menschen zu tragen. Hat sein Blut vergossen dafür. Und das macht ihn zum Erlöser. Also diese beiden Kennzeichen weisen ihn als den Retter und Erlöser aus. Kein anderer hat das getan. Ja, Blut und Wasser, also Wasser und Blut, auch in dieser Reihenfolge. Und der Geist bestätigt das, auch bei der Kreuzigung. Er ist gestorben, aber der Geist bestätigt, dass er tatsächlich Sohn Gottes ist und diese Erlösung vollbracht hat, indem er ihn nach 3 Tagen wieder auferweckt. Das war durch den Geist Gottes, ja, dass er wieder lebendig geworden ist und das ist ein Beweis dafür, er hat tatsächlich die Schuld getragen, ist nicht im Tod geblieben, sondern er hat den Tod überwunden. Das macht ihn zum Erlöser. Es geht weiter in Vers 7 und 8. Denn 3 sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese 3 sind 1. Und 3 sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die 3 stimmen überein. Wir neigen ja eher dazu, dass wir handfeste Beweise haben wollen, ne? Also Tatsachen, die man angucken kann, die man anfassen kann. Das kann man von keinem dieser Beweise. Das sind in dem Sinne also nicht so diese handfesten Beweise, sondern es sind Zeugen. Johannes benennt Zeugen. Und die waren in Israel glaubwürdiger als Beweise. Oder mindestens genauso glaubwürdig, sage ich mal so. Ja? Und es steht im Gesetz des Mose etwas von 2 bis 3 Zeugen. Wenn 2 bis 3 Zeugen übereinstimmend aussagen, dann ist es wahr. Und er benennt hier sowohl im Himmel als auch auf der Erde jeweils 3 Zeugen, die das bezeugen. Ja, also ist es doppelt wahr. Das sollten wir wahrnehmen und erkennen. Das ist das Zeugnis, wer ist Jesus? Ja? Also wenn irgendjemand sagt, er ist Jesus und kann damit nicht übereinstimmen, dann vergesst ihn. Es ist nicht Jesus. Ja? Vers 9. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. So, es gibt auch menschliche Erklärungen von vielen Leuten, die was anderes erklären als das. Ja, es gibt Auslegungen und was weiß ich, viele Theologen, die da sich was reingedeutet haben. Und wir wissen, in der Zeit, das hatte ich schon mal an einer anderen Stelle gesagt, in der Zeit gab es Irrlehrer, die gesagt haben, als Jesus getauft worden ist, ist der himmlische Geist, also Sohn Gottes, in diesen Menschen hineingekommen. Der Geist Gottes ist in diesen Menschen reingekommen, bei der Taufe. Aber kurz vor dem Kreuz hat er ihn wieder verlassen. Ja. Das war so eine der Irrlehren, weil der Geist Gottes kann ja nicht sterben, beziehungsweise der Sohn Gottes kann ja nicht sterben für Menschen. So, das war für die Irrlehrer absolut unmöglich. Aber genau das hat Jesus getan. Und Johannes betont das hier nochmal ganz eindeutig. Ja? Das kann man nicht trennen, das ist nicht auseinander. Du kannst nicht sagen, so das oder das. Ja, es gibt viele kluge Erklärungen, ja? Aber menschliche Erklärungen sind immer abzulehnen, weil Gottes Zeugnis ist immer größer. Wenn Gott sagt, so ist es, dann können wir dem vertrauen, absolut. Ja? So, und wir müssen letztendlich entscheiden, wen wir für glaubwürdiger halten. Die klugen Theologen, die klugen Menschen oder Gott im Himmel. Wem können wir vertrauen? Also aus meiner Sicht gibt es nur einen, dem wir vertrauen können, Gott den Allmächtigen. Ja? Er steht über uns. Und wir können ihm alle nicht das Wasser reißen, weder von der Intelligenz noch von unserem Wissen, sonst irgendetwas. Wer den Sohn hat, wenn wir Gott für glaubwürdig halten und Jesus als Retter annehmen, dann bekommen wir auch innere Gewissheit, dass das wahr ist. Das bleibt nicht eine Kopfgeschichte, ein Verständnis, ich habe es begriffen, nee, es gibt eine innere Gewissheit. In Vers 10, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Also wenn ich Gott vertraue, wenn ich sage ja, und das hat etwas damit zu tun, glaube ich das oder glaube ich das nicht. Wenn ich ja zu Jesus sage, ist es eine Form des Glaubens, ja, ein Ausdruck des Glaubens. Ich kann es nicht beweisen. Ich lasse mich drauf ein. Ich sage, ich vertraue dir, du bist für mich glaubwürdig, also nehme ich das an. Und wenn ich das ablehne und sage, nee, damit will ich nichts zu tun haben, oder das kann ich nicht glauben, ja, dann sage ich, Gott ist ein Lügner, weil Gott hat das gesagt. Und damit bin ich außerhalb der Familie. Ja, dann distanziere ich mich vom Vater, so wie die meisten Menschen das getan haben. Bewusst oder unbewusst. Manche bewusst, aber manche leben einfach so vor sich hin. Sie wissen nicht mal genau, wer Gott ist. Ja? Sie leben noch in der Ungewissheit, aber sie gehören nicht zu Gott. Ja? So, sie müssen damit konfrontiert werden. Es ist in jedem Falle eine Entscheidung notwendig. Ich komme nicht auf einfach so in die Familie herein, sondern ich muss eine bewusste Entscheidung für Jesus treffen, sonst komme ich nicht in die Familie. Es geht nicht anders. So wie zur Zeit, als Noah die Arche gebaut hat. Viele Menschen um ihn herum hielten dieses Vorhaben für Schwachsinn. Du bist doch blöd, mitten in der Wüste ein Schiff bauen. Und wo ist denn Regen? Wo ist denn die große Flut? Hier ist es trocken, wir verdursten fast. Ja? Viele hielten das für Schwachsinn und glaubten nicht daran, dass die große Flut kommt. Aber Noah vertraute Gott, er hielt ihn für glaubwürdig. Auch wenn es rein menschlich gesehen völlig unbegreifbar wäre, Gott hielt ihn für glaubwürdig, hat gesagt, so, es wird kommen, weil Gott hat das gesagt. So, aber weil sie das abgelehnt haben, haben sie eine Entscheidung getroffen. Sie haben Gott als Lügner hingestellt und deswegen wurde nur Noahs Familie gerettet. Nur deswegen. Verse 11 und 12. Nein, noch eins, eine Ergänzung. Noahs Familie, genau. Und nur wer Jesus im Herzen hat, gehört zur Familie. Nur wer den Sohn hat, wird gerettet. Nur wer den Sohn hat, wird gerettet. Das ist unser, wie soll ich sagen, die Eintrittskarte für die Arche. Die Eintrittskarte für den Himmel. Jesus. Ohne ihn kommen wir nicht in den Himmel. Ohne ihn kommen wir nicht zu Gott. Das ist das Ticket. Und das brauchen wir. Ja? Ohne ihn geht es nicht. Jetzt Vers 11 und 12. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Deutlicher kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Das ist das, was Gott uns verspricht, wenn wir zu seiner Familie gehören. Das ist das, wozu er uns rettet, wozu wir in die Arche kommen. Ja? Nicht nur, um gerettet zu werden vor der Flut, ja, also vor dem Gericht, sondern um ewiges Leben zu haben bei ihm. Das ist es. Ja, in Ewigkeit bei Gott zu sein, in Ewigkeit auf der neuen Erde mit ihm zusammen zu leben, wo es Frieden gibt, wo es keinen Streit, keine Krankheit, da gibt es denn keinen Schnupfen und Heiserkeit oder sonst und nicht mal irgendwelche anderen schlimmen Krankheiten. Nein, es gibt es nicht mehr und auch kein Tod. Ich habe noch keine Ahnung, wie das genau aussieht, diese Erde. Ich weiß, dass sie schön sein wird und ich bin gespannt. Wir haben eine Ewigkeit Zeit, sie zu entdecken. Ich habe die Welt noch nicht überall gesehen. Ich habe viele Bilder gesehen. Ich möchte auch an manche Stellen nochmal hin, aber ich weiß, das kriege ich nicht mehr hin. Dafür bin ich schon zu alt und habe auch zu wenig Geld. Aber es macht nichts. Es macht nichts. Die neue Erde wird mindestens genauso schön. Wenn Gott das einmal hingekriegt hat, kriegt er das auch ein zweites Mal hin. Und ich möchte gerne in Ewigkeit auf dieser neuen Erde sein. Und da habe ich Zeit genug zum... Und vor allen Dingen... Ich brauche keine Angst zu haben, dass da irgendwelche Bomben fallen oder irgendwelcher Krieg ausbricht oder sonst irgendwer, dass eine Seuche ist. Es ist so fantastisch. Da möchte ich hin. Und ich werde da hinkommen, weil ich gehöre zur Familie, weil ich habe Jesus. Das ist die Sache. Ich habe den Sohn, gehöre zur Familie. Ewig bei Gott sein, seine Liebe erleben. Oh Mann. Ohne Stress, genau. Nicht mehr älter werden. Ja, genau. Nicht mehr älter werden. Ist das nicht schön? Diese ganzen Zipperlein, genau. Frieden haben zwischen den Kindern. Da brauchen wir uns, da haben wir auch keine Last, einander zu lieben. Weil da wird es diese ganzen Nickeligkeiten und schlechten Angewohnheiten und so weiter gibt es nicht mehr. Ich habe mal von einem Kollegen gehört, der eine kurze Zeit tot war und in dieser Zeit tatsächlich den Himmel erlebt hat. Und der sagte, wir brauchen im Himmel nicht mehr miteinander reden. Wir können uns von Herz zu Herz verständigen. Ich finde das so schön. Wir erleben das ansatzweise auch hier manches Mal. Ja? Von Herz zu Herz. Man sieht sich und man weiß, man versteht sich. So ein Stück weit habe ich das erlebt, als ich in London mal in einer Kirche war. Voll Geschwister und ich kannte keinen. Ich habe mich so wohl gefühlt. Familie. Obwohl ich keinen kannte. Aber von Herz zu Herz, man merkt, da ist Jesus drin. So das meint das letztendlich. Und das ist das, was wir im Himmel erleben werden. Und da möchte ich gerne hin. Im Einklang mit der Schöpfung. Oh, wir haben keine Probleme mehr mit CO2 oder sonst irgendwas. Wow. Das ist das, was Gott uns verspricht. Können wir das glauben? Glauben, dass wir dahin kommen, dass er uns dahin haben will? Dann ist nur die Frage, hast du den Sohn? Und wenn du den Sohn hast, dann kommst du dahin. Und wenn du den Sohn noch nicht hast, dann lade ihn ein. Amen. Dann lade ihn ein. Und nimm die Gelegenheit heute Morgen. Dann gehörst du zur Familie. Und wenn du die Entscheidung noch nicht getroffen hast, möchte ich dir heute Morgen anbieten, dass du die Entscheidung treffen kannst. Lade ihn ein. Er ist hier. Ich weiß, er ist nicht sichtbar hier, aber er ist hier. Amen. So, wenn du das tun willst, du hast viele Möglichkeiten. Du kannst gleich die Hand heben und sagen, ich will. Steh auf, heb die Hand. Du kannst das aber auch machen, nach dem Gottesdienst auf uns zukommen. Vielleicht möchtest du das nicht ganz so öffentlich machen, das ist auch völlig in Ordnung. Du kannst das auch zu Hause machen. Ich weiß, dass viele Menschen das ganz alleine im Kämmerlein oder irgendwo gemacht haben, haben sich erstmal auf Gott eingelassen und haben gesagt, so Herr, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, dann offenbar dich mir und ich will zu dir gehören, ich will dir glauben, ich will dich kennenlernen. Das geht auch, das funktioniert. Und du wirst es merken, ob was passiert ist oder nicht. Aber wenn das passiert ist, dann ermutige ich dich, dann mach es öffentlich. Mach es fest. Ja? Geh zu irgendjemandem hin und sag so, ich glaube, ich habe mich bekehrt. Ne? Und dann redet nochmal darüber, dann betet nochmal, dann freut euch und dann feiert. Es ist eine großartige Entscheidung, zur Familie Gottes zu gehören. Nicht nur in der Aussicht, was in Zukunft kommt, sondern auch schon jetzt und hier auf dieser Erde. Was ist mit denen, die das schon getan haben? Was ist mit denen, die den Sohn schon haben? Pflege die Beziehung. Pflege die Beziehung. Bleib dran. Vernachlässige ihn nicht. Guck immer mal wieder hin. Wie guckt er? Das ist nötig. Und manches Mal zu Anfang ist es wirklich so, dass die Eltern den kleinen Kindern wirklich nur durch Gesichtsausdruck mitteilen können, was richtig ist, was falsch ist. Wenn wir länger mit Jesus gehen, dann fordert uns manches Mal auch heraus. Dann ist es nicht mehr nur einfach dieser Blick. Dann sagt er auch, was habe ich dir gesagt? Was hast du gelernt? Was hast du gelesen im Wort? Du weißt das. Du brauchst mich nicht zu fragen. Du hast das Wort Gottes. Guck doch da mal rein. Dann, wenn wir reifer geworden sind, dann erwartet er auch von uns, dass wir selbstständig handeln und selbstständig so leben. Dann sind wir nicht mehr die kleinen Kinder, die bei jeder Kleinigkeit nachgucken müssen, wie guckt denn Papa? Wir dürfen trotzdem immer noch fragen, gar keine Frage, aber da erwartet er uns von Reife. Ja, ich erwarte von unseren großen Kindern, erwachsenen Kindern auch, dass sie sich vernünftig benehmen. Die brauchen mich nicht mehr zu fragen, was richtig und was falsch ist. Das sollten sie inzwischen gelernt haben. Natürlich dürfen sich mich manche Sachen immer noch fragen, wenn sie unsicher sind. Kein Ding. Aber viele Dinge, ja, darf ich Mama einfach anschnauzen? Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ne? Oder was weiß ich. Keine Ahnung. Vieles wissen sie, das haben sie gelernt. Ja? Und sie müssen in Reife handeln. Und das geht uns auch so. Und Jesus erwartet das von uns. Ja, ich war anfangs, als ich so nach der ersten Bekehrung, also als ich ein bisschen länger schon bekehrt war, war ich irgendwann mal überrascht, dass der Herr eben nicht mehr so reagiert, ne, sondern erwartet, dass ich reif bin, dass ich weiß, wie ich zu handeln habe. Ja, also pflege die Beziehung, bleib dran an Jesus, geh in seine, beziehungsweise empfange seine Liebe. Es ist schön, wirklich immer wieder mit Jesus zusammen zu sein, ihn zu suchen und seine Liebe zu empfangen. Ja? So, schau ihn an, was er zu dir sagt, beziehungsweise was er zu dem sagt, was du tust. Und verlier ihn nicht, halt ihn fest. Verlier dein Ticket nicht ins ewige Leben. Verlier ihn nicht. Ich weiß, die Gefahr besteht, weil der Feind ist da hinterher. Er will, dass wir das Ticket verlieren, dass wir Jesus verlieren. Er versucht beständig, uns von ihm zu trennen. Aber das wird ihm nicht gelingen, wenn wir daran festhalten. Das gelingt ihm nur, wenn wir das vernachlässigen. Ja, also lass es nicht zu, dass der Feind da einen Keil zwischentreibt. Ich würde gern zum Schluss noch beten. Ist jemand da, der sich bekehren will und aufstehen will? Ja, du bist bekehrt, oder? Ich meinte jetzt tatsächlich die, die jetzt eine Entscheidung ganz neu treffen für Jesus. Die meinte ich. Okay. Jesus, ich danke dir für all die, die eine Entscheidung treffen würden, wollen für dich. Und ich bete für sie, Herr, dass du sie annimmst und von Neuem gebierst. Naja, das ist ein blöder Ausdruck, aber ich glaube, so heißt das. Dass du sie zu Kindern Gottes machst, Herr. Dass du ihnen deinen Geist gibst, dass ein Teil von dir in ihnen wohnt und dass Jesus, du in ihnen wohnst und dass sie spüren und deine Liebe spüren und erkennen, eine innere Gewissheit haben, dass sie zu dir gehören. Und ich danke dir, Herr, dass du genau das tust, weil du sehnst dich danach, Menschen zu erretten und zu erlösen und sie mit dem Vater wieder in Gemeinschaft zu bringen. Ich danke dir dafür und ich preise dich dafür. Und für all die, die das schon getan haben, Herr, ich bitte dich darum, Herr, dass wir dich niemals vergessen, dass wir an dir dranbleiben, Herr, dass wir dich sehen, wie du wirklich bist, dass wir daran denken, was du für uns getan hast, Herr, das Wasser und das Blut, dass es deine Entscheidung war, uns zu erlösen, Herr, dass es nicht Druck von irgendwem war, sondern wenn wir in dir sind, Herr, dann haben wir Erlösung und dann werden wir nicht von der Welt beeinflusst, Herr, sondern, Herr, wir haben die Kraft, der Welt zu widerstehen, Herr, den Verlockungen dieser Welt zu widerstehen und in deinem Willen zu lesen, deine Gebote zu halten. Ich danke dir davon, dass du uns reinigst, Herr, heilst in jeder Hinsicht, auch auch alle seelischen Dinge, Herr, dass du uns heilst und da bist du bei. Ich danke dir dafür, Herr, dass das immer weiter geht, Herr, dass wir immer stabiler werden, dass wir dir immer ähnlicher werden. Ich segne uns dazu, Herr, weil du in uns lebst, Herr, und du mächtig in uns bist. Amen. Amen. Amen.